Kein Dunst von CO2? Dann lerne mehr über den Klimawandel und wie der Biopionier Sonnentor es schafft, emissionsfrei zu werden. Noch Fragen? Sonnentor klärt auf. Den Link zur Mission Null Emission findet ihr in den Shownotes.
Es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht wissen und was wir auch nicht verstehen. Aber ich bin heute hundertprozentig überzeugt, es ist nicht sofort vorbei mit dem Tod.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Wir verbinden Qualitätsjournalismus mit Wissen, niveauvoller Unterhaltung und praxisnahem Service mit allem, was Frauen stärkt und inspiriert. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Hallo, ich bin Elisabeth Zadrobilek. Ich bin die Seniorchefin von der Naturbestattung GmbH. Und das Unternehmen gibt es seit 2005. Also wir sind heuer 20 Jahre am Markt.
Und ich bin Birgit Brunsteiner und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Welt der Frauen Podcast. Ich darf heute sprechen mit Elisabeth Zadrobilek. Wir haben es gerade gehört, Bestatterin, Unternehmerin, aber auch, und darum geht's heute, Pionierin der Naturbestattung in Österreich und Gründerin des Waldes der Ewigkeit. Wir sitzen auch im Bestattungsinstitut in einem in Grau gehaltenen Büro, umgeben von Urnen aller Art und was haben wir denn da noch, was alles dazugehört?
Zum Beispiel bei den Urnen, wenn Sie nach links schauen, da gibt es die Urnen speziell für die Donaubestattung. Das ist aus einem, sagen wir halt, Pappmaché-Material. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und diese Urnen sind wasserlöslich. Da wird die Asche eingefüllt für Menschen, die eine Affinität zum Wasser haben und gerne ihre letzte Ruhestätte im Wasser finden möchten. Also speziell in Österreich in der Donaubestattung wird das verwendet. Oder auch hier und da mehr, aber mehr wollen die Leute eher gleich ausgestreut werden und ihre Freiheit haben.
Also eine dieser Urnen, die wirklich ausschauen, als wären sie aus Pappmaché, ist blau, eine ist grün. Beide haben so ein Band rundherum, das ausschaut wie ein Seil, erinnert ein bisschen an ein Segelboot. Wir kommen auch später noch dazu, was denn alles möglich ist beim Thema Bestattung. Aber ich habe es vorhin gesagt, Frau Zadrobilek, Sie sind die Gründerin des Waldes der Ewigkeit. Und ich habe irgendwo gelesen, Sie sagen da zu diesen Bäumen in Ihrem Wald ganz gern, danke, meine Lieben. Wofür bedanken Sie sich bei den Bäumen?
Also mit den meinen Lieben meine ich alle die Lieben, die unser Service angenommen haben und im Wald ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. An alle Lieben, die mit ihrer Urne bei den Wurzeln der Bäume liegen. Ja, ich bedanke mich eigentlich generell überall. Ich bedanke mich auch beim Essen, wenn ich einen Fisch esse. Dann sage ich, danke mein Lieber, dass du für mich gestorben bist und mir als Nahrung dienst. Ja, Ich finde, sich bedanken beim Universum ist auch ein ganz wichtiger Part.
Was ist eigentlich dieser Wald der Ewigkeit? Wo ist der? Wie stelle ich mir den vor?
Also das ist ein Naturwald mit schönen, mächtigen Bäumen, meistens ein Mischwald bei uns hier in Niederösterreich. Es sind Eichen, es sind Buchen, es sind Föhren und diese Bäume haben eine Kennzeichnung, die haben eine Nummer bekommen. Und wenn jemand den Wunsch hat, nicht auf einen Friedhof zu gehen, sondern sich in der Natur beisetzen zu lassen, dann geht er in diesen Wald, sucht sich einen Baum aus und wenn es dann soweit ist, machen wir direkt im Wald eine wunderschöne Zeremonie, ein bisschen mit einem anderen Gedankengut schon über den Tod, mit Musik, alles ist möglich und dann machen wir für den, der gegangen ist, ein Bett aus Blütenblätter und decken dann mit Erde zu. Das sind so dann Rituale, ja, die auch ganz wichtig sind beim Abschied nehmen.
Also ich bin ja gerade durch den Wienerwald hierher gefahren und habe natürlich gewusst, wo ich jetzt hinfahre zu diesem Gespräch mit Ihnen und habe mir gedacht, ja, also jetzt, die Bäume sind rot, gelb, braun, ein paar sind noch grün. Es ist ein wunderbarer Indian Summer, kann man fast sagen, im Wiener Wald. Ja, habe ich mir gedacht, das kann ich nachvollziehen, das ist schön.
Es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte auch die Ruhe, ja. Man ist an keine Konventionen gebunden. Wir können verschiedene Rituale machen. Die Natur spricht sowieso für sich. Die Vögel singen, ja. Ja, man ist von der Grabpflege befreit und man darf sogar auch gar nichts niederlegen. Also da schauen wir sehr drauf. Aber wir sagen zu den Menschen immer, geht zu diesem Baum, umarmt den Baum, ja, und denkt so an euren lieben Vorausgegangenen. Denn sinnbildlich nimmt der Baum die Asche als Nährstoff auf und du wirst zu einem Teil von diesem Baum und lebst vielleicht durch diesen Baum symbolisch weiter, kommst im Frühling in den Blättern wieder. Und das ist vielleicht ein nicht so trauriges Gedankengut, vielleicht ein bisschen ein hoffnungsvolleres Gedankengut. Und darum sieht man immer wieder Menschen, die im Wald stehen und den Baum umarmen.
Da ist man ja auch nie allein, weil selbst wenn keine Besucher da sind, im Wald sind immer Tiere. Kommen die manchmal vorbei, dürfen die da rein?
Naja, natürlich, Tiere gibt es überall, Vögel, die singen. Also wir haben da schon die eigenartigsten Situationen erlebt. Ja, wir haben eine Musik und auf einmal fangen die Vögel dazu zum Zwitschern an. Dann sind Vögel zwischen uns, zwischen den Beinen herumgeflogen. Mhm. Also wirklich Situationen, wo ich mir dann denke, warum war das jetzt? Ist das wirklich vorbei mit dem Tod? Oder sind wir vielleicht noch ein bisschen da und können die Vögel animieren zum Tanzen?
Irgendwann haben Sie wahrscheinlich zum ersten Mal einem Pfarrer gesagt, der oder die Verstorbene wünscht, im Wald der Ewigkeit bestattet zu werden. Wie war die Reaktion?
Es ist ein bisschen umgekehrt. Wir holen uns, wenn gewünscht wird, den Pfarrer für eine Einsegnung in den Wald. Mhm. Kirchliche Rituale werden meistens nicht gewünscht, weil diese Menschen, die in der Natur aufgehen wollen, die gehen ja weg von diesen anderen Zeremonien, ja. Aber wir haben schon des Öfteren, wir haben auch ein paar sehr offene Geistliche, sage ich einmal, der kommt in den Wald und das ist dann ein guter Mix zwischen weltlicher und geistlicher Verabschiedung, so dass für jeden was dabei ist, ja, weil alle sind nicht mehr bei einer Religionsgemeinschaft. Mhm. Aber meistens geht's um diesen Segen und vielleicht um ein gesungenes Vaterunser.
Die Spiritualität, die haben wir trotzdem alle gemeinsam, die ist ja trotzdem da, vielleicht sogar noch ausgeprägter bei Ihren, wie haben Sie gesagt, Segnungsfeiern oder Aussegnungen oder?
Verabschiedungsfeiern, wir sagen einfach Verabschiedungsfeiern dazu. Ja, bei jedem ist die Spiritualität in irgendeiner Art und Weise da, bei manchen eher, so wie Sie sagen, vielleicht mal kirchlich noch ausgeprägt. Und wir wollen aber, dass jeder zufrieden nach Hause geht, dass jeder mit dem Gefühl nach Hause geht, das Richtige getan zu haben. Das ist uns am wichtigsten. Und ich sage immer, wenn der oder diejenige, die das wollte, schon zu Lebzeiten, ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, sich einmal diesen Gedanken zu stellen, was wird mit mir, was passiert mit mir, ja, wenn ich einmal nicht mehr da bin, dass man selbstbestimmt auch diesen letzten Akt niederschreibt, zum Beispiel in einer Vorsorge-Willenserklärung oder den anderen auch mitteilt, horcht mal, ich möchte gerne in den Wald. Und dann passiert das auch und dann wird das ganz seinen Wünschen nach gestaltet. Und manchmal hast du das Gefühl, der lehnt jetzt da oder sie lehnt jetzt da am Baum und es ist alles so, wie er wollte. Und ich glaube, dass das auch diese Seele dann zufrieden macht und dass sie dann auch gehen dort, wo sie dann hingehören.
Also was Sie vorhin gesagt haben, dass mit also die Wurzeln des Baumes nehmen sich dann ja was von der Asche und man kommt vielleicht zurück als ein neues Blatt oder man kommt auch jedes Jahr wieder durch diesen Baum irgendwie zurück. Man lebt irgendwie weiter im Baum, so habe ich das verstanden. Das ist eine sehr schöne Vorstellung und gleichzeitig, und ich bin ein bisschen pragmatisch in meinem Denken, auch Bäume haben eine Lebenszeit. Irgendwann fällt jeder Baum. Sind sich ihre Kundinnen, ist wahrscheinlich jetzt das falsche Wort, sind die Menschen sich dessen bewusst? Denken Sie darüber nach?
Ja, es wird schon gesagt, wenn das Thema darauf kommt, natürlich, jeder weiß, dass der Baum eine gewisse Lebensdauer hat. Aber laut den österreichischen Bundesforsten, und die kennen sich sehr gut aus mit den Bäumen, ja, so 80-jährige Buchen, die haben noch einmal 40, 50 Jahre vor sich. Natürlich gegen Sturmschäden oder Elementarereignisse sind wir auch nicht gefeit, ja. Aber wir haben eines gesagt, und das haben wir zum Beispiel in Kundl, wir haben einen Wald in Kundl, auch in Tirol, und da kam der Borkenkäfer, und da waren sehr viele Fichten. Und wir mussten 3 oder 4 von diesen Fichten fällen. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir einen so 30, 40 Zentimeter Stumpf stehen gelassen haben. Den haben wir ausgefräst, und in diesen Stumpf haben wir einen neuen Baum eingepflanzt. Ja, weil natürlich die Urnen bleiben rundherum liegen, und ja, das kann auch vorkommen. Aber ich glaube, die Symbolik, dass, so wie beim Olivenbaum, ne, die können bis zu 3000 Jahre alt werden. Ja, und oft kommt dann aus einem einzelnen Kern, aus diesem alten Baum, der zerbrochen ist, ein neuer Baum raus.
Also mir sitzt wirklich deine Frau gegenüber, die so strahlt, wenn sie über das alles spricht, und die offenbar so voll ist mit Ideen, und die sowas von mit Herz und Seele das macht oder gemacht hat. Und es war aber nicht immer ihr Thema. Sie kommen nämlich eigentlich aus der Werbebranche. Also auch da braucht man viele Ideen und muss glühen für das, was man macht. Aber wie kommt man als Werberin dazu, sich dann dem Thema Bestattungen zuzuwenden und ein eigenes Bestattungsinstitut zu gründen?
Also wenn man so sagen darf, das war durch einen Todesfall in meiner Familie, ja. Und wir haben damals schon Homepages auch kreiert. Und dann bin ich einmal im Internet losgesurft und habe mir gedacht, jetzt muss ich mal schauen, was gibt's über das Thema Tod, Särge, Urnen, keine Ahnung. Ich habe mich vorher auch nicht mit dem beschäftigt. Und dann hat man so gut wie gar nichts gefunden. Dann habe ich zu meinen Webmeistern gesagt, was ist, wenn wir die Bestatterbranche eigentlich jetzt ins Internet reinholen, ja? Ich meine, da ist alles so schwarz und grau und dunkellila, ja. Und ich denke, es gibt auch andere Urnen als wie die 3 Stück, die er dort hat, und du musst da dann eine aussuchen, ja. Und ja, dann begann ich mich langsam für diese Themen zu interessieren, und dann bin ich draufgekommen, dass jeder 5. nicht einmal einen Computer hat, geschweige denn von irgendeinem Internetauftritt. Also das war damals wirklich, also 1995. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir was anderes. Dann gründen wir eine Plattform im Internet, wo du alles finden kannst. Das war die www.begräbnis.at. Ja, und dann wollte ich diese Plattform in Dresden auf einer Messe, da hat es eine Bestattermesse gegeben, wollte ich die vorstellen. Da war alles nur dunkelgrau und schwarz und dunkellila. Und dann komme ich auf einem Messestand vorbei, da waren Berge, da waren Blumen. Und ich habe zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, Sie schauen so ganz anders aus da mit Ihrem Messestand. Was bieten Sie da eigentlich an? Und er sagt, Naturbestattung in den Schweizer Bergen. Okay, und das war das erste Mal, dass ich über dieses Thema gestolpert bin. Und dann habe ich mit dem lang und breit gesprochen. Und er sagt, er ist eigentlich Papierfabrikant. Und er hat dann ein Chalet in der Schweiz gehabt. Und von dem Bauern, der Sohn ist da oben umgekommen, in den Bergen ist abgestürzt. Und er ist dann dort hinauf an diese Stelle und hat seine Asche in den Wind gestreut. Gänsehaut. Und ich habe gesagt, wow, ich kann mir vorstellen, dass man diese Situation so anders auch aufarbeiten kann, ja, so was Tragisches. Ja, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Dann habe ich mich überhaupt auf das Thema eingelassen und habe gesehen, dass schon die ersten Wälder in der Schweiz begonnen haben. Das ist dann ganz leicht nach Deutschland geschwappt. Ja, und dann begannen meine Kilometer.
viele Kilometer.
Viele Kilometer, viele leere Kilometer, immer wieder hoffnungsvolle Kilometer. Aber ich hatte einen Leitspruch. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, die an Zeit gekommen ist, ja, von Victor Hugo. Und ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Irgendwann muss das auch einmal aufgehen.
Was waren denn die Probleme? Sie haben mal gesagt, Sie mussten da wirklich gegen Windmühlen kämpfen. Welche Windmühlen gab es denn da?
Naja, es gab nur die Friedhöfe. Mhm. Es gab außerhalb nichts, ja. Und ja, und dann zum Beispiel die Donaubestattung, die gab es überhaupt nicht. Am Anfang haben sie mich Gut, ich hatte dann die Genehmigungen nach 2 Jahren und am Anfang haben sie mir alle belächelt, haben gesagt, na, wer will denn das schon? Dann haben sie gesagt, darf die das überhaupt, ja? Und zum Schluss,
noch dazu, die gesehen dass eine haben. Frau, oder?
Naja, ja, natürlich.
Bestatterwelt ist eine, weiß ich nicht.
Bestatter war immerhin ist männlich. Rein männlich, ja, weil ja. Die ganzen Särgemacher waren Tischler. Das war, und dann warst du halt die Frau von einem Bestatter. Aber, und dann kommt die Zadrobilek, die Quereinsteigerin mit Ideen, jetzt machen wir Donaubestattungen. Also, das war damals schon sehr eigenwillig zu der Zeit. Und heute ist es in aller Munde. Die Menschen wollen das. Sie sind froh, dass es Alternativen gibt.
So wie Sie das erzählen, habe ich das Gefühl, es gab nie den Moment, wo Sie sich gedacht haben, ich gebe auf.
Nein, nein, denn, nein, das ist nicht in Frage gekommen. Ich habe mich so weit in das Thema verbissen, ja. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, wir müssen was Neues tun. Es gehen nicht nur alte Menschen von dieser Welt, es gehen so viele junge von der Welt, ja. Und das ist dann so traurig und dann möchte wenigstens was Hoffnungsvolleres, ja, die Freiheit für die Seele, andere Rituale. Ich meine, schauen Sie sich unsere Prospekte an, die schauen ja eher aus wie Urlaubsprospekte und nicht wie eine Verabschiedung von einer Bestattungsart.
Hat sich da grundsätzlich was geändert in all diesen Jahren darin, wie Menschen mit dem Thema Tod umgehen oder wie auch wir als Gesellschaft mit dem Thema Sterben und Tod umgehen, also neue Bestattungsformen, Sie haben jetzt Ihre bunteren Prospekte angesprochen, das alles zeigt schon von einem anderen, vielleicht sogar auch von einem leichteren Zugang. Hat sich da was getan?
Ja, ich denke schon. Zum Beispiel früher war das so, dass du, wenn du mit dem Toten sprechen wolltest, bist am Friedhof gegangen, ja, und hast dort dein Herz ausgeschüttet. Und ich glaube, das hat sich natürlich durch die Einäscherung, nachdem nicht dieser ganze Mensch und diese ganzen, dieser Mensch als ein Ganzer mit den Knochen mehr da ist, sondern du hast diese Asche, ja, ist da schon einmal eine andere Leichtigkeit und das Gedankengut geht so, wenn du heute die Asche in den Wind streust zum Beispiel oder ins Meer streust, und dann kannst du mit jedem Wassertropfen sprechen und du kannst mit dem jenen überall kommunizieren. Und ich glaube, das haben wir schon sehr verändert hier, dass du, wie gesagt, nicht zu die Gebeine pilgern musst, um mit dem zu reden, sondern ich habe immer gesagt, bitte, spürt das rein. Wenn ihr was braucht, ruft sie, bittet sie, dass sie euch helfen. Und ich könnte ja ein Buch schreiben. Es waren so viele Situationen, wo die Menschen mir was erzählt haben, was dann passiert ist und Gegenstände, die verrückt waren, verrückt am Platz verrückt waren, ja.
Woanders hingestellt
wurden, ja, und sie haben gesagt, jetzt weiß ich nicht, ja, sage ich, na, er oder sie ist noch da, ja, und ich sag, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht wissen und was wir auch nicht verstehen. Aber ich bin heute hundertprozentig überzeugt, es ist nicht sofort vorbei mit dem Tod. Bis wir uns abnabeln von diesem alten Leben, ja, man sagt auch so 40 Tage, ja, bis wir sehen, wir können nicht mehr so richtig kommunizieren. Ich weiß zwar nicht, wo wir dann hingehen, aber ich weiß, dass wir sie immer wieder rufen können und sie nicht weit weg sind. Und dann gibt es Situationen, und komischerweise dürfte das so eine Welle sein, die nicht nur ich vielleicht ausgelöst habe, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber immer mehr Menschen spüren das und denken einfach anders über den Tod. Und darum ist es uns heute leichter, auch manchmal jemand loszulassen.
Spüren Sie, wenn Menschen, die sich im Vorhinein Gedanken machen darüber, wie sie denn gehen möchten und wenn die dann zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte eine der Naturbestattungsarten haben, die Sie anbieten, spüren Sie da, was die Leute wollen? Wie kommen Sie drauf, was für diese Person jetzt genau der richtige Abschied wäre?
Dann muss ich dazu sagen, dass ich natürlich ein sehr kreativer Mensch bin und früher so kleine Werbekampagnen gemacht habe, da hat mir der Kunde erzählt, was er sich in etwa vorstellt und ich habe das schon im Kopf fertig gemacht. Ich spüre das, ich kann das, ja. Mhm. Und natürlich ein einfaches ist, wenn man ein Vis-à-vis hat und man spricht mit dem Menschen und er sagt, ich brauche nur ein paar Features und dann sage ich, passen Sie auf, man kann das so, so und so machen. Der schwierige Part ist, wenn jemand krank ist und er weiß, dass er geht und ich muss mit ihm jetzt diese ganze Abhandlung schon durchmachen, ja. Mhm. Das ist natürlich ganz ein anderes, ein anderer Zugang. Und ich glaube, das kann nicht denn jeder. Ich sage immer, wollen wir das jetzt schon im Detail besprechen? Und ich weiß ganz genau, diesen Menschen gibt es vielleicht in einem Monat oder zwei Monate nicht mehr. Ja. Aber wenn der sagt, ja, ich möchte das, dann ist es meine Aufgabe, dass er mit einem Lächeln nach Hause geht und sagt, wow, ich krieg jetzt das und eigentlich freue ich mich drauf.
Irgendwie werde ich noch dabei sein, auch wenn ich es nicht mehr erlebe.
Ja, und irgendwie werde ich dabei sein und wir reden dann über diese Dinge, ja. Und auch reden mehr über das, was nicht geschrieben ist, weil wir das einfach spüren.
Das Sterben, das Ende des eigenen Lebens, das ist erst kürzlich gerade sehr aktuell in den Medien diskutiert worden, rund um den angekündigten, gewollten, assistierten Suizid von Niki Klattauer. Diese Diskussion, die da dann angestoßen und auch weitergeführt wird, empfinden Sie die als etwas Positives? Also es wurde, glaube ich, noch nie in den Medien so viel über das Sterben gesprochen innerhalb so kurzer Zeit wie rund um diesen assistierten Suizid.
Wir haben relativ viel mit Suiziden zu tun. Wir haben jedes Jahr in Österreich an die 6.000, die freiwillig gehen wollen. Warum? Weil sie sich einfach auf dieser Welt nicht mehr gut aufgehoben fühlen. Ja, sie wollen einfach nicht mehr da bleiben. Und ich finde das nicht okay, dass sie das zu Hause machen müssen und die Hinterbliebenen finden sie dann, dass sie sich irgendwo am Dachboden aufhängen müssen. Ja, das sind Bilder, die wenn du den jenen findest, das bekommst du nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ich habe mir damals schon gedacht, schon lang vorher, und ich war auch mit meinen Sachen immer der Zeit voraus. Ja, ich habe mir damals gesagt, warum gibt's nicht ein Institut, wo du hingehen kannst und sagst, okay, du redest einmal mit einem Psychologen beim dritten Mal, wenn er sagt, ist okay, ja, wir helfen dir, wir unterstützen dich. Mhm. Aber erst 2022 wurde diese Beihilfe zum Mord, egal ob ich ihm jetzt einen Becher mit einer Tablette hingestellt habe oder eine Pistole hingelegt habe, war derjenige mitverantwortlich für den Suizid. Und dieses Gesetz ist komischerweise 2022 gefallen. Und ich finde es gut, wenn es so etwas gibt, weil einen Menschen, der keinen Sinn mehr in seinem Dasein sieht und nicht mehr da bleiben will, ja, den kannst du eh nicht dazu überreden. Der nimmer will, will nicht mehr. Also ich finde es gut, dass das jetzt endlich ein bisschen reglementiert wird. Abgesehen davon, wenn ich das abkürzen möchte, ja, wenn ich jetzt so schwer krank bin, dass ich weiß, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr. Ich meine, manchmal liegen die Ärzte ganz gut damit oder umgekehrt. Man lässt sich darauf ein, dass man nur noch ein halbes Jahr da ist.
Also Sie haben eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Stellung zum Thema Tod. Das merkt man. Haben Sie schon mal über Ihren eigenen nachgedacht? Und wie Sie es gerne hätten, Ihre eigene Verabschiedung?
Ja, ich möchte es gern bunt, lustig. Jeder mit einem Prosecco. Ich will, dass Sie mich feiern. Ich will, dass Sie mich leben lassen. Ja. Und wir wollen alle ins Wasser, wir wollen alle ins Meer. Ich hätte zwar einen speziellen Meerwunsch, ja, da müssen sie ein bisschen weiter fahren, aber ja, wir wollen ins Meer. Ich brauche die Freiheit, ja.
Welches Meer darf es denn sein?
Naja, so. Ich sage auf die Malediven, so dort in der Richtung, ja.
Schöne Vorstellung.
So schön blau und viele Tiere und Lebewesen. Und also das könnte ich mir vorstellen. Also obwohl ich den Wald liebe, ich liebe die Erde, ich liebe den Duft, aber ich persönlich, ich möchte lieber ins Wasser.
Da läuft noch viel Wasser die Donau hinunter, würde ich sagen, bis es so
weit. Na, hoffentlich. Ist. Ja, hoffentlich.
Ja, sehr hoch. Weil, das muss auch so sein, weil Sie haben ja auch noch ganz, ganz viele andere Ideen, also Beisetzungen unter Weinstöcken zum Beispiel oder Flaschenpost mit Asche. Was steckt da noch alles in Ihnen? Was schlummert da noch alles?
Ja, also das wäre jetzt schön, wenn wir dieses Projekt Weingarten, Beisetzung bei einem Rebstock verwirklichen könnten. Der Weingarten wäre schon da, ja. Wir brauchen natürlich die Gemeinde und das Land Niederösterreich dazu. Aber die Resonanz, wenn man auf dieses Thema zu sprechen kommt, dass man einfach die Verabschiedung mit einem Glas Wein in der Hand, mach's gut da oben und da hast du ein Schluckerl mit und ja, dass das ganz was anderes ist und der Rebstock dann, ja, die eigenen Trauben vielleicht kommen im Herbst, wäre auch wieder eine neue Sache, mit dem Tod umzugehen. Mhm. Also das wäre wirklich ein Herzenswunsch, wenn wir das verwirklichen könnten. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, vor so ein Rebstock, der Wein ist sowieso sehr hochstilisiert in unserer Gesellschaft, mhm. ist aber auch in der Kirche verankert. Also ja, das wäre jetzt, wäre es jetzt nicht, ja. Ja,
und die Flaschenpost, die interessiert mich.
Naja, die Flaschenpost. Das haben wir uns gedacht, ist für Menschen, die so gar nichts noch von der Welt gesehen haben. Und da kommt ein symbolischer Teil in eine Flasche. Außen wird eingraviert, ja, Flaschenpost, wer welche Asche drinnen ist, geboren, gegangen und mit einer E-Mail-Adresse das Ganze in Englisch. Und das wird im Mittelmeer ausgesetzt. Und wenn man möchte, könnte man bei Gibraltar raus in den Golfstrom. Man könnte sich auch diese Symbolik, die ganze Welt anschauen. Ja. Mhm. Das wird dann noch verwachst oben und dann...
Das sind Ideen, das gibt's noch nicht, oder?
Die Flaschenpost gibt schon.
Die gibt's ja, schon?
Die gibt's schon. Ist schon, das Projekt ist fertig, es muss nur jemand haben wollen, ja.
Irgendjemand müsste der Erste sein, der sich auf Reise schicken lässt.
Ich habe das von einer Australierin. Wir haben einen Bergwiesenareal in Werfenwengen, mhm. oben auf der Bischlingalm, wo du dich in 1860 Meter Höhe beisetzen lassen kannst. Und wir waren sehr oft dort und da gibt's ein kleines Resort mit so Holzhütten und das hat der Caroline Schwarzenberg, die hat das dort aufgebaut. Mhm. Und die ist leider vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Wir sind auch hinauf und haben die Verabschiedung für sie gemacht. Sie liegt auch jetzt oben auf der Almwiese. Und die hat mir das erzählt von dieser Flaschenpost. Ja, das war eine Freundin von ihr. Und der Mann, sie wollten noch Reisen machen und er ist dann aber so krank geworden und hat nichts mehr geschafft. Und sie hat seine Asche, ein bisschen von die Asche in die Flasche gegeben. Und ich habe mir gedacht, ich finde es so toll, dass sich Menschen überlegen, wie sie den Wunsch eines anderen erfüllen. Ja? Und warum nicht? Ja, das sind Glasflaschen, also das ist umweltfreundlich. Und wenn die Reise zu Ende ist und die Flasche sinkt auf den Boden, dann kann es immer noch für einen kleinen Oktopus ein Zuhause werden oder für kleine Fische, ja.
Also wenn ich mir das alles so anhöre, dann verändert sich gerade was in meinem eigenen Denken. Denn ich habe mir immer gesagt, naja, wie mein Begräbnis ausschauen soll, darüber sollen sich andere Gedanken machen. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Jetzt habe ich Ihnen gute 20 Minuten lang zugehört und ich glaube, ich werde jetzt beim Zurückfahren von Gieshübel nach Linz mir überlegen, wie mein Begräbnis ausschauen sollte. Warum wäre es denn aus Ihrer Sicht gescheit, wenn wir uns das alle früher überlegen würden und das eben nicht an die Hinterbliebenen delegieren würden?
Weil die Hinterbliebenen dann sowieso in einer Ausnahmesituation sind, wenn sie einen lieben Menschen verlieren. Und dann noch eine Entscheidung treffen, Jesus, was hat sie gerne gehabt, was wollte sie denn? Dann vielleicht hat man ein paar Mal gesprochen.
Ob sie es wissen, oder?
Die Frage ist, ob sie es überhaupt wissen. Und wenn sie es wissen, hat man vielleicht, der eine weiß wieder das, der andere das, ja. Und dieses ganze Gedankengut könnten wir ihnen ersparen, indem wir sagen, kommt's bunt gekleidet. Ich will mein Elvis Presley hören. Ich will, ja, ich will, dass ihr trinkt's auf mich. Ich will das und das haben. Den Rest, ich will eingeäschert werden. Das ist ganz wichtig, weil sonst im Falle, dass niemand was sagt, dann kriegst du eine Erdbestattung. Vielleicht wollte man das auch gar nicht. Und dann noch ein großer Aspekt ist das Finanzielle natürlich, ja. Dann müssen die anderen in Vorleistung treten, bis das abgehandelt werden kann mit der Verlassenschaft. Und wenn du gar nichts wolltest, ja, und du hast nichts gesagt und du bekommst eine Erdbestattung und es ist zum Beispiel kein Grab, nichts da, mhm. na, dann kannst du bis 10.000, 15.000 Euro rechnen. Und das müssen die anderen dann auslegen. Also ist es doch besser, ich sorge heute vor, parke mein Geld vielleicht irgendwo oder sag, da ist ein Sparbuch, bitte das nehmt's, ja. Mhm. Und es ist dann für die Hinterbliebenen leichter, diesen Wunsch zu erfüllen und sagen, du, das hat's wollen, das machen wir so. Und es ist einfach leichter und befriedigender, als wie du weißt jetzt nicht, was zu tun ist, ganz genau.
Und es wäre einfach für alle schöner.
Und es wäre im Endeffekt für alle schöner. Und sie fallen nicht auch dann, also die gekommen sind und gesagt, die Mama wollte das so, die gehen auch ganz anders in die Trauer hinein, als wie jemand, der sagt, ich hoffe, wir haben jetzt alles richtig gemacht. Ich hoffe, das war so und ich hoffe, die Mama wollte es so, ja, oder der Papa, ja. Bitte, Stellen wir uns einmal im Leben dem Gedanken, dass wir nicht für immer da sind und bestimmen wir, selbstbestimmt so wie unser Leben, auch den letzten Akt.
Was sollten wir denn alle über den Tod wissen?
Naja, das, was sollten wir über den Tod wissen?
Oder was glauben Sie über den Tod zu wissen, was hilfreich, wichtig und universell ist?
Irgendwer hat einmal in einem sehr, ich würde nicht sagen Waisenbuch, in einem Buch geschrieben, der Tod ist der Höhepunkt des Lebens. Wenn wir das vielleicht so sehen, wir sollten keine Angst davor haben. Ja, das möchte ich einfach nur mitgeben. Immer mehr Menschen sagen, na, vom Tod selber habe ich eh keine Angst. Ich habe eher Angst ja, vor dem Dahinsiechen, vor den Schmerzen, vor der Krankheit. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns, also ich habe keine Angst vor dem Gehen. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin sehr neugierig, ob das wirklich so in dieser Art und Weise stattfindet, wie ich mir das vorstelle, ob ich nachher da bin, ob ich noch ein Zeichen setzen kann, wenn ich feinstofflich bin. Jetzt sage ich einmal feinstofflich, ja. Aber das muss ich mir dann noch mit meinen Hinterbliebenen ausmachen, ja. Aber ich denke, es ist nicht vorbei mit dem Tod und ja, und wer will schon ewig leben? Vielleicht können wir ein paar hundert Jahre auslassen und dann kommen wir wieder. Das wäre so mein Zugang dazu.
Und ich glaube, das ist ein schöner letzter Akt für unseren Podcast. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth Zadrupilik, für dieses sehr offene, aber durchaus auch inspirierende Gespräch, obwohl wir über das Thema Tod und Sterben gesprochen haben. Und danke auch dafür, dass Sie dazu beitragen, dass unsere Hörerinnen und Hörer den Tod jetzt vielleicht ein Stück weniger fürchten, das Leben vielleicht ein bisschen mehr schätzen, aber sich auf jeden Fall vielleicht Gedanken machen, wie sie denn naturnah bestattet werden wollen. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at.